Hey, Matthias Schwem hier. Willkommen bei einer neuen Folge von selbstbewusstseinpodcast.de, dem Podcast für dein starkes Selbstbewusstsein. Unsicherheit frustriert und kostet dich lebenslänglich, besonders in der Liebe. Wenn du noch heute selbstbewusster sein und deinen inneren Riesen befreit haben möchtest, dann zieh dir jetzt diesen Podcast rein. Mit über 24-jähriger Praxis gelte ich, Matthias Schwem, als der Pionier in Sachen Selbstbewusstsein stärken. Und ab geht's in dein starkes Selbstbewusstsein mit selbstbewusstseinpodcast.de. Die fünf Säulen deines starken Selbstbewusstseins. Was kannst du tun, um dein Selbstbewusstsein sicher in einem überschaubaren Zeitrahmen und vor allem dauerhaft zu stärken? Auf diese Fragen werde ich dir viele Antworten aus der Praxis geben. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Schwem und ich bin Selbstbewusstseinstrainer seit über 20 Jahren. Was hat es mit den fünf Säulen deines starken Selbstbewusstseins auf sich? Ganz viel, was zum Thema Selbstbewusstsein, was zum Thema Selbstbewusstsein stärken geschrieben wird, entstammt der Feder von Autoren, die in der Praxis niemals mit Menschen gearbeitet haben. Und von daher, wenn du das ein oder andere Selbsthilfebuch zum Thema Selbstbewusstsein stärken durch hast und es hat nichts gebracht, dann hast du meines Erachtens jetzt eine von mehreren, ja von vielen möglichen Antworten bekommen. Und wenn es dir mit deinem starken Selbstbewusstsein ernst ist, dann bleib unbedingt dran. Denn du erfährst aus erster Hand Tipps, keine Tricks, Tipps, Techniken und wertvolle Praktikerhinweise aus über 20 Jahren Praxis, die auch dir helfen, dein Selbstbewusstsein wirklich zu stärken. Welchen Sinn macht es, sein Selbstbewusstsein zu stärken? Ich würde sagen, unterm Strich gibt es vor allem zwei Hauptargumente dafür. Argument Nummer 1, in dem Maß, wie dein Selbstbewusstsein wirklich stabil ist, steigt dein Marktwert. Und zwar in der Hinsicht, im Regelfall ist es so, bei gleicher Ausbildung, bei gleicher Erfahrung verdient der selbstbewusste Mensch meistens deutlich mehr als der unsichere Mensch. Und der andere Aspekt, der vielleicht noch schwerer wiegt, das ist einfach das Lebensgefühl, das Lebensgrundgefühl. Als unsicherer Mensch, ja, da fühlt man sich häufig bescheiden, da fühlt man sich häufig anderen unterlegen. Je nachdem, wie stark die Unsicherheit ausgeprägt ist, kann das im Extremfall bis dahin reichen, dass man sich überhaupt gar nicht mehr aus der Wohnung heraustraut. Und ganz häufig bedeutet ein schwaches Selbstwertgefühl, ein hohes Maß an Unsicherheit, dass man ja unter Wert verdient, dass man Überstunden aufgedrückt bekommt, bei denen man sich nicht wirklich traut, drauf zu drängen, dass man sein Geld dafür sieht. Je nach Unsicherheit ist es häufig so, dass der unsichere Mensch Ja's sagt, wo er eigentlich ein Nein meint, dass er sich breitschlagen lässt, dass er dann Dinge tut, für die er sich selbst womöglich hasst, über die er sich ärgert und dass er sich umgekehrt möglicherweise nicht angemessen traut, Gegenleistungen einzufordern. Ich gebe dir ein Beispiel. Sagen wir mal, du hast deinem besten Kumpel, deiner besten Kumpeline schon dreimal beim Umzug geholfen, was für dich eine Selbstverständlichkeit war. Und jetzt ziehst du selbst um und zögerst. Darfst du deinen Kumpel, darfst du deine Kumpeline fragen, ob er oder sie dir hilft? Und rein vom Prinzip her ist ja klar, natürlich darfst du fragen, aber je nachdem, wie du dich fühlst, könnte es sein, dass du dich gar nicht zu fragen traust. Und wenn du dich aber überwindest, denjenigen zu fragen, dann kann es sein, dass ein Nein kommt. Und Menschen mit einem extrem schwachen Selbstwertgefühl, die akzeptieren das dann. Und wenn es dir ähnlich ergeht, wie es mir vor Jahren ergangen ist, dann ärgerst du dich womöglich tagelang, vielleicht wochenlang darüber, dass du einfach nicht hartnäckig genug warst. Und natürlich kannst du nicht in letzter Instanz einfordern, dass derjenige dir hilft. Und aber, ist derjenige dann wirklich ein Freund oder ist derjenige eigentlich jemand, der dich bisher immer ausgebeutet hat? Und das, was ich jetzt als Beispiel im privaten Bereich geschildert habe, das gilt häufig, insbesondere auch im, ja, beruflichen Bereich. Was erwartet dich jetzt in diesem Webinar insbesondere? Also insgesamt wird das Webinar ungefähr 75 bis 90 Minuten spannende Informationen aus der Praxis liefern. Wer bin ich? Was habe ich mit dem Thema Selbstbewusstsein zu tun? Wie gesagt, mein Name ist Matthias Schwem. Ich gelte als der Erfinder vom Selbstbewusstseinstraining. Mache das seit über 20 Jahren und ich bin nicht von ungefähr Selbstbewusstseinstrainer geworden. Bei mir war es so, ich bin mit einem ganz niedrigen Selbstwertgefühl, mit einem hohen Maß an Unsicherheit in dieses Leben gestartet und kann nicht auf meine Eltern zeigen, von wegen Papa, du bist schuld, Mama, du bist schuld. Natürlich würde ich Gründe finden, wenn ich danach suchen würde, aber meiner Überzeugung nach macht das keinen Sinn, denn in die Vergangenheit zu schauen und nach Schuldigen zu suchen, hilft selten, um jetzt in der Gegenwart etwas zu verändern, geschweige denn, um dafür zu sorgen, dass es einem in der Zukunft besser geht. Jedenfalls war es mit 15 Jahren spätestens schon so, dass mich meine Unsicherheit tierisch genervt hat, dass mich meine Unsicherheit emotional immens belastet hat. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn mir damals, als ich 15 war, ein Mädel gut gefallen hat, ich habe mich weder getraut, die anzulächeln, denn sie könnte ja dann denken, ich wollte was von ihr. Das war also tatsächlich meine innere Überzeugung damals. Und letzten Endes hatte ich tierische Angst vor einer Abfuhr. Und ansprechen war für mich beinahe auch nicht drin. Also wenn, dann war es so, mir hat ein Mädel gefallen, ja, und ich habe ganz verstohlen aus der Ferne hingeschaut und habe mal wieder aus der Ferne hingeschaut und so weiter. Und möglicherweise hatte ich nach einigen Wochen mal meinen ganzen Mut zusammengenommen und bin dann auf dieses Mädel zugegangen, habe dann ja irgendwie versucht, die anzusprechen. Und weil ich einfach so unsicher war und weil ich so eine Angst hatte, ja, dann habe ich irgendwas hingestottert, was ja, habe mich dabei dann direkt schon peinlich gefühlt, hatte das Gefühl, das geht überhaupt gar nicht. Manchmal habe ich im Satz kehrtwend gemacht und bin praktisch geflüchtet. Und das war für mich dann eben mal wieder ein ganz normaler Tiefschlag. Und dann habe ich wahrscheinlich wochenlang, monatelang niemand mehr angesprochen. Aber ja, dieses Erlebnis, das hat einfach in mir genagt. Und ich war wütend auf mich. Ich war frustriert, ich war sauer, ich war schlecht gelaunt. Und dann gab es in der 11. Klasse folgendes Erlebnis in der Schule. Wir durften ein Referat halten und es war uns damals freigestellt, ob wir dieses Referat freihalten oder ob wir es ablesen. Und ablesen wäre natürlich das Einfachere gewesen, aber damals stand für mich schon fest, ich möchte selbstbewusster werden und mir war klar, ablesen wird mein Selbstbewusstsein nicht stärken. Das Referat freihalten sehr wohl. Zur Sicherheit habe ich das Referat dann aufgeschrieben. Hatte aber den Vorsatz, ich will das Referat frei halten und habe dann letzten Endes das Referat frei hingestottert. War stolz auf mich, dass ich meine immense Angst überwunden hatte und hatte das Gefühl, dass ich relativ gesehen auch ganz gut hinkam. Aber vor allem war ich eben stolz auf mich, weil ich meine Angst überwunden habe. Und als es dann eine Weile später Noten gab, da war meine Stimmung total im Keller, weil mir klar war, was da bewertet wurde. Das war nicht meine Leistung, die in diesem Referat drin gesteckt hat. Und das war auch nicht mein Mut, dieses Referat frei zu halten, sondern was bewertet wurde, war meiner Überzeugung nach meine ziemlich miese Redner-Performance. Was ich als ganz extrem ungerecht erlebt hatte. Damals war meine Überzeugung die, dass die Schule relativ wenig dafür tut, um die Rednerpersönlichkeit oder das Selbstbewusstsein zu stärken. Heute gehe ich einen Schritt weiter und behaupte, dass ganz häufig die Rednerpersönlichkeit, Schrägstrich Selbstbewusstsein in der Schule eher untergraben werden, kaputt gemacht werden. Ja, zwar ohne böse Absicht, aber ja, trotzdem eben mit einer schlechten Wirkung. Wie auch immer. Damals stand für mich fest, mit 15 Jahren, ich möchte beruflich in irgendeiner Weise Führungsperson sein. Und mir war natürlich klar, wenn ich kaum mit einem geraden Satz rauskomme, ja, dann wird es mit der Führungsposition nichts. Und vor allem, weil ich eben so oft in mir gefangen war, weil ich mich einfach nicht getraut hatte, den Mund aufzumachen, weil es immer wieder Situationen gab, wo ich das Gefühl hatte, ich schneide schlecht ab, ich werde ungerecht behandelt und ich habe mich trotzdem nicht getraut, den Mund angemessen aufzumachen. Ja, das hat sich oft angefühlt wie ein Schlag in die Magengrube. Und schweigend habe ich das in mich hineingefressen, habe mich geärgert, ja, war wütend, habe meine negative Stimmung dann so in mir ausgebrütet. Ja, mein Entschluss stand aber fest, ich wollte selbstbewusster werden und die Frage war, wie? Und damals war es so, ich habe mir einfach ein Buch gekauft zum Thema mehr Selbstbewusstsein, habe das gelesen, fand es spannend, verändert hat es nichts, aber ich war motiviert und dann dachte ich, okay, wenn das erste Buch eben nicht hilft, das zweite, das bringt vielleicht den Durchbruch. Also habe ich ein zweites gekauft, durchgearbeitet und das hat irgendwie ganz was anderes gesagt. Dann habe ich ein drittes Buch gekauft, das hat dann so ungefähr gesagt, alles Quatsch, wenn überhaupt, dann geht es nur so. Und letzten Endes mit jedem weiteren Buch wuchs meine Irritation und wurde meine Klarheit immer weniger, was ich denn jetzt wirklich tun sollte, um mein Selbstbewusstsein zu stärken. Ich habe dann trotzdem das ein oder andere ausprobiert und in einem der Bücher ist mir die Idee begegnet, fremde Menschen anzusprechen, um einfach darüber die eigene Angst zu überwinden. Aber meistens war meine Angst so groß, dass ich trotz Vorsatz mich eben nicht getraut hatte, fremde Menschen anzusprechen. Aber die Idee vom Prinzip her hat mir eingeleuchtet. Und als ich dann 18 war, durch ein paar Zufälle bin ich dann an eine Vertriebsgesellschaft gekommen, die Lebensversicherungen verkauft hat, im Außendienst. Und ja, Lebensversicherungen, damit hatte ich mit 18 Jahren zuvor noch nie was zu tun gehabt. Das hat mich vom Prinzip her auch nicht groß interessiert, aber was mich interessiert hat, war Außendienstverkauf, Verkauf im Außendienst, weil mir klar war, da muss ich mit fremden Menschen in Kontakt kommen, um eben gegebenenfalls eine Lebensversicherung zu verkaufen. Ja, ob ich eine Lebensversicherung verkaufe oder nicht, das hat mich wenig interessiert. Aber ob ich meine Angst, fremde Menschen anzusprechen, überwinde, das hat mich interessiert. Und das war meine Motivation, dann tatsächlich mit 18 Jahren, während ich in der Schule noch mein Abi gemacht habe, im Außendienst Lebensversicherungen zu verkaufen. Und meine Hoffnung war, dass wenn ich das eine Weile tue, mein Selbstbewusstsein einfach so weit gestärkt sein wird, dass ich keine Angst mehr davor habe, fremde Menschen anzusprechen und dass ich einfach selbstbewusst und souverän dann in meinem Leben unterwegs sein kann. Nach ein paar Monaten habe ich dann damit aufgehört, weil ich gemerkt habe, da ist ganz viel Lug und Trug im Spiel, was ich anfänglich nicht durchschaut hatte, aber so diese wenigen Monate im Verkaufsaußendienst, die haben mir schon was gebracht. Ja, dann habe ich eben mein Abi weitergemacht, fing an Informatik zu studieren. Computer hat mich total fasziniert und mir war damals klar, ich will was in Richtung Informatik machen. Und nachdem ich einige Semester lang Informatik studiert hatte, fing ich dann wieder an, nebenher Finanzdienstleistungen im Außendienst zu verkaufen. Dieses Mal waren es dann Bausparverträge. Und es ging ein bisschen besser, wahrscheinlich weil ich in mir noch ein bisschen weiter gereift war. Die Angst, fremde Menschen anzusprechen, die war immer noch immens hoch. Aber die Motivation war nach wie vor immens hoch. Und nach 6 Monaten war dann das Thema Bausparverträge für mich irgendwie, ja, ausgelutscht, hat mich nicht mehr so interessiert. Dann fing ich an, mich auf private Krankenversicherung zu konzentrieren. Das war irgendwie nach einem halben Jahr durch. Dann fing ich an, ein halbes Jahr lang Investmentfonds zu verkaufen oder so. Das war dann auch im Wesentlichen nach einem halben Jahr durch. Dann habe ich mich irgendwann auf private Krankenversicherung spezialisiert. Habe ich das schon gesagt? Weiß ich nicht. Kann sein, dass ich mich gerade wiederholt habe. Ich war einer der ersten Baufinanzierungs-Honorarberater in Deutschland und der rote Faden war eben immer Außendienstverkauf. Und wenn ein Produkt mich nicht mehr interessiert hat, dann bin ich eben weitergereist, praktisch zum nächsten. Irgendwann habe ich auch Immobilien verkauft, war dann im Jahr 4 meiner Selbstständigkeit. Ah ja, irgendwann habe ich das hauptberuflich gemacht, dann natürlich. War ich dann auch Immobilienmakler. Hab dann irgendwann eine Abbruchfirma gegründet und habe dann auch im Außendienst Abbruchobjekte akquiriert. Ich bin also mit dem Auto über die Dörfer und habe einfach geguckt, wo ist eine windschiefe Scheune, die abgerissen werden könnte oder abgerissen werden müsste, und hatte ein kleines Fuhrunternehmen gegründet. Und so war ich eben ungefähr 5 oder 6 Jahre im Außendienstverkauf unterwegs, immer mit dem Ziel, mein Selbstbewusstsein zu stärken. Und gleichzeitig war es so, dass ich innerlich auf der Suche nach meinem Traumberuf war. Und da ich eben ganz kurz getaktet die Berufe gewechselt hatte, ja, hatte ich eben nach 5, 6 Jahren Selbstständigkeit 10, 11, 12, 13 Berufe durch. Ich war dann auch einige Jahre lang Erste-Hilfe-Ausbilder, bin viele Jahre nebenberuflich Rettungsdienst gefahren und habe sicherlich noch das ein oder andere vergessen. Jedenfalls die Frage, die große Frage für mich, was will ich in beruflicher Hinsicht wirklich und dauerhaft, die wollte sich irgendwie nicht dauerhaft beantworten. Mit meinem Selbstbewusstsein war ich dann mittlerweile ja einigermaßen zufrieden. Und dann irgendwann kam ja die Idee, Mensch, ich biete ein Selbstbewusstseinstraining an. Und zwar eins, wie ich es mir als 18-Jähriger gewünscht hätte und so wie es das damals leider noch nicht gab. Ja, gesagt, getan. Also war dann, ich sag mal, meine 13. Selbstständigkeit oder so. Und da ich eben 5 Jahre im Außendienstverkauf unterwegs war, war mir klar, Teilnehmer werde ich finden. Ja, zur Not mache ich den Klingelmaxe und gehe von Tür zu Tür und lade einfach Leute zu einem kostenlosen Infoabend ein. Das war also mein ganz, ganz fester Vorsatz. Ich war der Erste meines Wissens, der Selbstbewusstseinstrainings angeboten hatte. Es gab niemanden, bei dem ich hätte Maß nehmen können. Und insofern habe ich einfach drauf gebaut, auf meine Fähigkeit, ja, Produkte oder Dienstleistungen an der Haustür verkaufen zu können. Und meine Hoffnung war, dass eben die Techniken, die ich im Laufe der Jahre bei mir selbst ausprobiert habe, plus Techniken, die mir in Persönlichkeitstrainings begegnet sind, plus Techniken, die ich in Verkaufstrainings aufgeschnappt hatte, plus Techniken, die ich mir selbst überlegt habe, dass wenn ich die zusammenpacke in ein Paket, das dann Selbstbewusstseinstraining nenne und das dann anbiete, dass das hoffentlich funktionieren wird. Wie gesagt, für mich war klar, Teilnehmer werde ich finden, das stand für mich außer Frage. Die große Frage war, ob das Selbstbewusstseinstraining eine positive Wirkung haben wird, denn das konnte ich nicht wissen, ich hatte es davor ja nie ausprobiert. Also habe ich einen ersten Termin angesetzt und damals war es so, meine ersten Selbstbewusstseinstrainings, die gingen über 6 Wochen und zwar immer ein Abend pro Woche. Immer von 19 bis 22 Uhr an einem Abend, also sagen wir mal immer Montagabend, 6 Wochen lang. So war also das erste Design vom Selbstbewusstseinstraining. Und das allererste Selbstbewusstseinstraining war vom Fleck weg ausgebucht. Das hatte mich total gefreut. Ich hatte damals noch mit 16 Teilnehmern gearbeitet, also die 16 Plätze waren sofort weg und es gab eine Warteliste gleich für einen zweiten Durchgang. Also insofern Häkchen dran erstmal in Bezug auf Teilnehmergewinnung. Aber die große Frage war, wirkt mein Selbstbewusstseinstraining? Dass ich Leute begeistern kann, wusste ich. Ich hatte zum damaligen Zeitpunkt schon seit ein paar Jahren Erste-Hilfe-Kurse geleitet und habe da eben ja, mir meine Redeangst wegtrainiert und habe es dann einfach geschafft, in diesen Erste-Hilfe-Kursen, vor allem in den Samstags-, in den Führerscheinkursen, ja, da sind ja meistens so die 15- und 17-Jährigen, die eben den Führerschein machen wollen. Und bei den 17-Jährigen oft in der Form, dass sie nachts in der Disco waren und dann morgens eben im Erste-Hilfe-Kurs aufgeschlagen sind, todmüde, mit der Tendenz einschlafen zu wollen. Und das war für mich ein wunderbares Forum, um meine Motivationsfähigkeit zu trainieren. Insofern ich wusste, ich kann Leute motivieren. Und insofern war für mich klar, der erste dieser 6 Abende, der wird geritzt sein. So war es dann auch. Die Teilnehmer waren begeistert. Und für mich war dann die große innere Frage, bringt das Training was? Und am zweiten, am dritten Abend, da habe ich dann gesehen, ja, Teilnehmer kamen, haben begeistert von ihren Erfolgen erzählt, die sich schon nach nur 1 oder 2 Wochen hatten. Und am begeistertsten war vermutlich ich, weil ich gemerkt habe, ja, mein Selbstbewusstseinstraining funktioniert. Und damals war ich noch nebenberuflich Rettungsdienst gefahren und ich bin dann oft nach so einem Seminarabend Ja, der bis um 10 ging, bin ich halb 11, 11 bin ich dann in den Rettungs, also ich bin meistens nachts gefahren, Rettungsdienst. Und wenn dann um 1 meinetwegen Alarm einging und ich aus dem Bett geschmissen wurde, das allererste, was in mir war, war, ja, mein Selbstbewusstseinstraining funktioniert, ich war euphorisiert und bin dann eben die restliche Nacht Rettungsdienst gefahren. Das waren so die ersten Monate im Selbstbewusstseinstraining. So, jetzt hast du eine gute Idee, wie ich zum Selbstbewusstseinstrainer wurde. Was hat es jetzt mit den 5 Säulen deines starken Selbstbewusstseins auf sich? Wie gesagt, habe ich ganz viele Bücher zum Thema Selbstbewusstsein stärken gelesen und habe eben an mir selbst festgestellt, die meisten Bücher sind das Geld nicht wert, was sie kosten, weil die Techniken und die Tipps und die Tricks, die da drin stehen, die lesen sich zwar irgendwie logisch und lesen sich auch gut und wirken vielleicht motivierend, aber mir war häufig unklar, wie soll ich es in der Praxis wirklich umsetzen, oder ich habe es dann in der Praxis umgesetzt, aber es hat einfach nicht funktioniert. Mittlerweile, wie gesagt, ich schaue auf 20 Jahre Praxis als Selbstbewusstseinstrainer zurück, habe mit einigen Tausenden Menschen gearbeitet, nicht mit einigen Hunderttausenden von Menschen, sondern in 20 Jahren mit einigen, ja, wenigen Tausend Menschen. Warum betone ich das? Mein Ziel war es niemals, Kongresszentren zu füllen, um von der Bühne herunter irgendwie die klugsten Tricks abzulassen und um ein Tausender Publikum damit zu beschallen, weil mir klar war, das bringt nichts. Meiner Überzeugung nach, und das deckt sich auch absolut mit meiner Erfahrung, bringt ein Selbstbewusstseinstraining eben vor allem im Kleingruppenrahmen etwas, sodass man auf Augenhöhe einfach ja, voneinander lernen kann, dass ich auf Augenhöhe mit meinen Teilnehmern üben und trainieren kann und sodass ich einfach direkt auch Feedback geben kann. Und so habe ich lange Zeit nur mit maximal 16 Teilnehmern gearbeitet. Mittlerweile ist es sogar so, dass ich nur noch 12 oder 8 Teilnehmer in ein Kleingruppen-Intensivtraining hineinnehme, weil das einfach die stärkste Wirkung hat. Und von daher ist es so, dass ich einige tausend Menschen sehr gut persönlich kennengelernt habe. Und unter diesen Menschen sind einige hundert, die ich mehrere Jahre lang begleiten konnte, entweder durchgängig, weil sie zum Beispiel dann auch eine Coach-Ausbildung bei mir gebucht hatten, die je nachdem über 1, 2 oder 3 Jahre ging, oder unterbrochen, weil ein Teilnehmer irgendwann ein Wochenende bei mir gebucht hat. Ein paar Jahre später war für ihn klar, jetzt darf sein Selbstbewusstsein nochmal einen ordentlichen Schritt wachsen. Und vielleicht wiederum ein paar Jahre später kam derselbe Teilnehmer wieder, weil er ja vielleicht jetzt als Führungspersönlichkeit unterwegs war und gemerkt hat, es macht Sinn, da nochmal nachzurüsten. Und insofern weiß ich teilweise anhand der ganz konkreten Lebensläufe von mir persönlich bekannten Menschen, wie die Langzeitwirkungen von Techniken sind, ja, von unterschiedlichen Techniken sind. Und insofern weiß ich eben, diese Techniken, die klingen nicht nur gut, sondern diese Techniken wirken wirklich. Und vor kurzer Zeit habe ich mir die Frage gestellt, wenn ich meinen Kindern in wenigen Sätzen erklären wollte, wie sie ihr Selbstbewusstsein in kürzester Zeit sicher und dauerhaft stärken können, was würde ich dann antworten? Und so kam das 5-Säulen-Modell deines starken Selbstbewusstseins heraus. Ich gehe jetzt mit dir erstmal im Galopp durch diese 5 Säulen, um dir dann Zug um Zug zu erläutern, was es genau mit diesen 5 Säulen auf sich hat und wie du dieses Wissen über die 5 Säulen nutzen kannst, um eben dein Selbstbewusstsein in einer überschaubaren Zeit sicher und dauerhaft zu stärken. Die erste der 5 Säulen deines starken Selbstbewusstseins ist die Säule der Klarheit inklusive deiner Lebensvision. Stark vereinfacht gesagt, kannst du dir vorstellen, dass diese Säule ist sowas wie das Navi deines Lebens. Und ein Mensch, der nicht weiß, wohin er will, der ist aus sehr naheliegenden Gründen ja verunsichert, irritiert. Und er weiß nicht, soll er an der nächsten Kreuzung nach links oder nach rechts gehen oder geradeaus oder soll er stehen bleiben oder ist er in die ganz falsche Richtung unterwegs. Und insofern ist es ganz, ganz wichtig, Klarheit zu haben, inklusive der eigenen Lebensvision. Was genau ich unter Klarheit verstehe, welche Untersäulen unter diese Klarheit gehören, damit dieser Aspekt wirklich dein Selbstbewusstsein stärkt, dazu gleich mehr. Jetzt brauche ich erstmal Sprit. Die zweite Säule deines starken Selbstbewusstseins, das ist das sogenannte Mindset. Und das Mindset macht den Unterschied zum Beispiel zwischen Menschen, die in der Lage sind, auf dem richtigen Weg durchzuhalten, und den Menschen, die auf dem richtigen Weg aufgeben. Und oder zwischen Menschen, die ständig auf dem falschen Weg unterwegs sind und solchen, die es eben merken, um nachzujustieren, sodass sie auf den richtigen Weg kommen. Und bei Mindset ist es so, es ist nicht im Kern die geniale Strategie, die den großen Unterschied macht, sondern es sind viele Glaubenssätze, viele Grundüberzeugungen, die zwingend zur Strategie dazugehören, sodass es wirklich zum großen Erfolg kommen kann und damit eben zum starken Selbstbewusstsein auf Dauer. Auch dazu gleich mehr. Die dritte Säule deines starken Selbstbewusstseins, das ist die Säule der Wahrnehmung. Und bei der Wahrnehmung ist es so, ganz viele Menschen, mit denen ich da so drüber gesprochen habe, die sagen: Wahrnehmung, was soll das? Ich sehe doch, was ich sehe, ich höre doch, was ich höre, ich spüre doch, was ich spüre. Ja, was soll ich da für meine Wahrnehmung tun? Und bei Wahrnehmung geht es eben nicht darum, scharf zu sehen und gut zu hören und so weiter, sondern das ist dann eher Aufgabe vom Optiker oder vom Hörgeräteakustiker oder sowas. Sondern bei Wahrnehmung geht es darum, Mikrozeichen, also häufig sind es Mikrozeichen, meinetwegen ein Zucken im Augenwinkel vom Verhandlungspartner zu erkennen, sodass man zum Beispiel herausfindet: Ja, bei der Gehaltserhöhung, da ist sehr wohl Luft nach oben. Und wenn man das wahrnimmt, und dann kann es sein, dass man aus demselben Gespräch zum Beispiel mit einer Gehaltserhöhung von 300 € pro Monat hervorgeht, wie man vielleicht Monate zuvor mit einer Gehaltserhöhung von 0 € herausgegangen ist. Und diese 300 €, das ist durchaus so ein Daumenwert, der ganz häufig nach einer einmaligen Teilnahme an einem Wochenende Selbstbewusstsein realistischerweise drin ist. Natürlich je nachdem, wie viel man verdient. Ja, wer im Monat nur auf 1.000 € netto kommt oder so, für den sind vielleicht je nachdem 100 € drin, und 100 € im Monat sind im Jahr auch 1.200 €, und sind in 10 Jahren 12.000 €. Und das ist vom Prinzip her die kleinste denkbare Hausnummer, die realistischerweise nach einem Selbstbewusstseinstraining eben drin ist. Und in diesem Sinn, je nachdem, wenn du schon seit 10 Jahren zum Beispiel berufstätig bist, ja, dann kann es sein, dass du schon 10.000, 20.000, 30.000 € bisher verschenkt hast, ja, die du ab sofort dir vom Prinzip her sichern kannst. Dazu aber gleich auch mehr. Die vierte Säule deines starken Selbstbewusstseins, das ist die Ebene der Energie und der gezogenen Handbremsen, der gezogenen inneren Handbremsen. Jeder menschliche Körper generiert eine gewisse Energie. Und so als grober Daumenwert produziert der menschliche Körper pro Stunde ungefähr 100 Watt. Und wenn du die gute alte Glühbirne noch kennst, ja, die stärkste davon, die hatte 100 Watt. Und so kannst du dir vorstellen, dass dein Körper, ja, wenn du ganz normal gesund bist und wenn du über all deine Energien tatsächlich verfügen könntest, ja, dann bewirkt dein Körper, dass diese Glühbirne richtig hell strahlt. Und in dem Maß, wie jetzt innere Bremsen gezogen sind, wie du Streit mit dem Chef hast, wie du unglücklicher Single bist, wie du an deiner Unsicherheit in den unterschiedlichsten Situationen leidest, ja, kostet es Energie, kostet Energie, kostet Energie. Und so kann es sein, dass deine Glühbirne eben nur noch eine trübe Funzel ist. Und im Extremfall bist du morgens schon kurz nach dem Aufstehen so K.O., dass du dich am liebsten wieder in die Kiste hauen würdest. Ja, und wer kaum in die Gänge kommt, für den ist ein starkes Selbstbewusstsein sowieso zunächst unerreichbar. und die inneren Bremsen zu lösen. Ja, das ist was, das beamt das Selbstbewusstsein häufig gleich mehrere Stufen nach oben. Und auch dazu gleich mehr. Die fünfte und letzte der fünf Säulen deines starken Selbstbewusstseins, das ist die Ebene des Handelns und der Kommunikation. Alles, was ich bisher gesagt habe, das war vom Prinzip her etwas, ja, was so im Kopf oder im Körper abgelaufen ist, was sich im Kopf, im Körper abspielt. Ja, und damit das, was du tust, finanziell zum Beispiel Früchte tragen kann oder damit du neue Freunde findest, damit ja, es dir in deinem Leben gut geht, braucht es jetzt die Fähigkeit, deine PS tatsächlich auf die Straße bringen zu können. Und es geht eben nur über Handeln, ja, indem du im wahrsten Sinne des Wortes in Bewegung bist und indem du im richtigen Moment auf die richtige Art und Weise deinen Mund aufmachst, um einfach deine Anliegen hervorzubringen, um deinen Marktwert zu unterstreichen und um mit dem, was du im Kopf hast, was du in vielen Jahren deiner Ausbildung, deines Studiums vielleicht gelernt hast, was du studiert hast, letzten Endes in Fähigkeiten, in Dienstleistungen und damit in Geld ummünzen zu können. Und egal an welcher dieser fünf Säulen es irgendwie wackelt, damit ist insgesamt dein Selbstbewusstsein betroffen und damit ist ja dein Marktwert eben bei weitem nicht da, wo er sein könnte. So, und jetzt gehe ich gleich auf alle diese fünf Säulen noch intensiver ein, damit du konkretere Vorstellungen noch hast, was du da jeweils tun kannst. Und wie gesagt, wenn du bis zum Ende von diesem Live-Webinar mit dabei bist und angemeldet bist im Webinar, sodass du mir über den Chat deine Fragen stellen kannst, dann wartet noch ein einzigartiges Geschenk auf dich. Also es lohnt sich auf jeden Fall in mehrerer Hinsicht dran zu bleiben. Jetzt gucke ich gerade mal, ob ich was Wesentliches vergessen habe. Nö, ich soweit alles klar. Wenn du eine Frage hast und du bist im Live-Webinar angemeldet, ja, dann schreib mir gern die Frage zu jedem Zeitpunkt. Mir ist heute ein kleiner Fehler passiert und ich habe den Live-Chat vergessen zu aktivieren. Ah, ich sehe gerade, ich kann den noch aktivieren. Wunderbar. Supi, habe ich gerade aktiviert den Live-Chat, sodass du mir jetzt also tatsächlich deine Fragen stellen kannst und so weiter. Und ja, schreib mir gern mal ein kurzes Zwischenfeedback, wie es dir so bisher geht. Und wie gesagt, wenn du eine Frage hast, dann schreib sie mir über den Chat und später gehe ich dann darauf ein. Ja. Jetzt bin ich gerade, habe ich gerade den roten Faden verloren. That's live im doppelten Wortsinn. So, wie gesagt. Was kannst du tun, um diese fünf Säulen jeweils zu stärken? Die erste Säule deines starken Selbstbewusstseins, wie gesagt, Klarheit inklusive Lebensvision. Diese Klarheit, die kann man jetzt unter anderem untergliedern in Stärken, ja, in deine Stärken. Was sind Stärken? Stärken sind zielgerichtete Fähigkeiten, Erfahrungen, Kompetenzen, Wissen, Können, Know-how, das dir idealerweise ganz viel Spaß macht. Ich reiche dir das mit einem Bild rüber. Stell dir vor, ein Mann oder eine Frau, sagen wir ein Mann, arbeitet mit einem Hammer und mit einem Meißel irgendwie in einem Steinbruch. Und da kannst du dir ganz leicht vorstellen, ja, harte Arbeit, derjenige ist fix und fertig, wenn er das eben eine Weile macht. Und ein Mensch, der fix und fertig aussieht und dem das Ganze keinen Spaß macht, ja, für den ist das vielleicht eine Fähigkeit, was er da tut, weil er es seit langem tut. Aber weil es ihm keinen Spaß macht, ist es nicht wirklich eine Stärke. Ja, es ist eine Fähigkeit, aber keine Stärke. Und hätte dieser Mensch die freie Wahl, dann würde er wahrscheinlich Hammer und Meißel in die Ecke schmeißen. Wenn du dir jetzt aber stattdessen einen Leonardo da Vinci vorstellst, ja, einen begnadeten Künstler, dann kannst du dir ganz leicht vorstellen, der nimmt denselben Hammer und denselben Meißel, geht aber mit einer ganz anderen Begeisterung, geht mit einer Euphorie da dran Und anstatt dass irgendwelche grob behauenen Steine dabei rauskommen, ja, kommen Meisterwerke heraus, die die Menschen, die vorbeikommen, staunen lassen. Und viele kriegen den Mund vor lauter Staunen nicht mehr zu. Und das ist der Unterschied zwischen Fähigkeit und Stärke. In dem Maß, wie ein Mensch, in dem Maß, wie du es schaffst, ein, zwei, drei deiner Fähigkeiten wirklich als Stärken zu praktizieren, in dem Maß wächst dein Selbstbewusstsein vom Prinzip her alleine. Und das größte denkbare Ziel wäre, deinen Traumberuf zu leben. Denn wenn du Tag für Tag das tust, was dich begeistert, ja, dann strahlst du, dann hast du ganz viel Freude an dem, was du tust. Und wenn du dann eine Fortbildung besuchst, dann ist diese Fortbildung nicht Arbeit, sondern es fasziniert dich, es macht dir Spaß und du saugst dieses neue Wissen auf wie ein trockener Schwamm das Wasser. Und weil es dir Spaß macht, bringst du das ganz schnell ins Verdienen, verdienst dadurch mehr, wirst schneller befördert, deine höheren Chefs werden auf dich aufmerksam. Du verdienst noch mehr Geld, wirst auf teurere Fortbildungen geschickt, wo noch bessere Ausbilder sind. Du lernst andere Menschen kennen, die auch auf einem sehr hohen Level schon unterwegs sind. Du saugst auch dieses Wissen, auch dieses Können wieder auf wie ein trockener Schwamm das Wasser. Du wirst noch besser, verdienst noch mehr, machst dich vielleicht selbstständig, begründest vielleicht deine eigene Firma. Ja, und du wächst und wächst und wächst. Und das ist vom Prinzip her das größte denkbare Ziel. Was allerdings voraussetzt, dass du eben für dich diese Klarheit findest. Und diese Klarheit, die findet man im Regelfall leider nicht alleine dadurch, indem man sich die Fragen stellt, ja, was sind meine Stärken? Was sind meine Werte? Was sind meine Ziele? Was ist meine Lebensvision? Was ist meine Lebensmission? All das gehört dazu, aber das alleine genügt leider noch nicht. Das ist aber die zwingende Voraussetzung dafür. Und warum das noch nicht genügt, dazu gleich auch mehr. Die zweite Säule deines starken Selbstbewusstseins, wie gesagt, dein Mindset. Das Mindset, das ist erstmal relativ schwer zu greifen. Ja, ganz viele Buchautoren sprechen von Mindset, ohne dass sie konkreter ausführen, was sie damit meinen. Und damit ist dieser Begriff eben nur irgendwie eine Sprachhülse, die irgendwie klug wirkt und wo man denkt, ja, ich sollte was für mein Mindset tun. Wenn man sich dann aber konkret die Frage stellt, wie könnte ich denn was für mein Mindset tun, dann ist es oft so, dass man ja keine Ahnung hat. Zu Mindset gehören unter anderem deine Glaubenssätze, gehören unter anderem deine Grundüberzeugungen. Ich gebe dir ein konkretes Beispiel. Sagen wir mal, dein Ziel wäre, du wolltest einen Marathon laufen. Ja, 42,195 Kilometer. Die Strategie ist vom Prinzip her klar. Du setzt einen Fuß vor den anderen und das machst du so lange, bis du die 42 Kilometer gemeistert hast. Ja, das ist die Ebene der Strategie. Und ich sagte vorhin, die Strategie ist zu ungefähr 10% am Erfolg beteiligt und das Mindset zu 90% vom Erfolg. Und praktisch jeder kennt die Strategie, um einen Marathon laufen zu können. Ja, natürlich will es nicht jeder, aber es gibt viele, die setzen sich das Ziel, sie wollen mal einen Marathon laufen oder einen Halbmarathon oder 10 Kilometer oder 5 Kilometer oder sie wollen überhaupt mit dem Joggen anfangen und du kannst dir jetzt einfach einsetzen, was für dich passt. Und jetzt ist es so, neben der Strategie braucht es sinnvolle, nützliche, zielführende Glaubenssätze. Und zum Beispiel so ein Glaubenssatz, egal ob ich im Training jetzt gerade Fortschritte mache oder nicht, jedes einzelne Training trainiert meine Muskulatur, jedes Training trainiert mein Durchhaltevermögen. Jedes Training trainiert meine Kondition, meine Koordination und so weiter. Das sind Glaubenssätze, die zwingend zu deinem Mindset gehören, wenn du irgendwann eben beispielsweise einen Marathon laufen möchtest. Und das macht eben den Unterschied zwischen demjenigen, der sich vielleicht Turnschuhe kauft, um einen Marathon irgendwann hinter sich zu bringen, und demjenigen, der dann tatsächlich begeistert Und körperlich erschlagen nach 42,195 Kilometer über die Ziellinie läuft. Und je nachdem, ich mal das denkbar größte Bild, je nachdem, was dein wirklicher Traumberuf ist, gehört da eben maßgeschneidert das entsprechende Mindset dazu, dein entsprechendes Mindset. Und an Fähigkeiten gehört dazu, dass du zum Beispiel weißt, A, was wirksame Glaubenssätze sind und B, wie du dir diese wirksamen Glaubenssätze vom Prinzip her praktisch in dein Gehirn implantierst, sodass diese hochwirkungsvollen Glaubenssätze eben tatsächlich ihre volle Wirkung entfalten können. Und bei ganz vielen Menschen ist es einfach so, dass der Versuch dabei endet, dass man schon irritiert ist. Ja, ist das jetzt ein hochwirkungsvoller Glaubenssatz? Dient er mir oder sollte ich den irgendwie umformulieren? Und vor allem, wie kriege ich den in meine Birne rein? Weil wir jetzt beim Thema Marathon waren und zwar nicht ganz zufällig. Ich bin meinen ersten Marathon mit 17 Jahren gelaufen und das war damals der Stadtmarathon in München. Heute darf man den mit 17 gar nicht mehr laufen. Damals hat es noch keinen interessiert. Jedenfalls mein Glaubenssatz damals, der mich beinahe minutengenau in der Zeit über die Ziellinie gebracht hat, die ich mir damals vorgenommen habe. Mein wertvollster, mein wirkungsvollster Glaubenssatz damals war, jeder Schritt bringt mich näher. Und diesen Glaubenssatz, den habe ich damals im Schritttempo mir gesagt. Ja, also jeder Schritt bringt mich näher. Jeder Schritt bringt mich näher. Jeder Schritt bringt mich näher. Und das habe ich mir eben die 42 Kilometer lang gesagt. Ja, von Schritt für Schritt für Schritt. Ich habe es nicht nachgerechnet, aber es ist klar, dass ich mir diesen Satz mehrere tausendmal gesagt habe in diesen 3,5 Stunden, die ich damals unterwegs war. Und wenn ich heute an diesen Satz denke beim Laufen, dann macht mich dieser Satz immer noch schneller, weil dieser Satz immer noch wirkt. Und damit sage ich jetzt nicht, dass dieser Satz dich in derselben Zeit über die Marathonlinie bringt. Ja, dieser Satz war für mich maßgeschneidert. Und vom Prinzip her kennst du jetzt aber die Strategie, die Mentalstrategie oder der Teil des Mindsets, der dich auch im übertragenen Sinn über deine Ziellinie bringt. Und sagen wir mal, du bist ja Normalverdiener, Durchschnittsverdiener und verdienst ja 2000 Euro, 3000 Euro oder ja 1200 Euro oder 7000 Euro und setzt da einfach deine Zahl ein. Und sagen wir, du hast den Eindruck, dass du eigentlich schon seit langer Zeit unter Wert bezahlt wirst, dann kannst du vom Prinzip her mit einem für dich maßgeschneiderten Glaubenssatz im Laufe der nächsten Tage, im Laufe der nächsten Wochen an deinem Mindset dergestalt arbeiten, dass wenn du dann vielleicht von dir ausgehend das nächste Gehaltserhöhungsgespräch mit dem ja, Gehaltsentscheider terminierst, dass du dann in dir so sicher bist, dass du mit maximaler Wahrscheinlichkeit die Gehaltserhöhung, die dir deines Erachtens zusteht, tatsächlich auch bekommst. Ja, natürlich genügt es nicht, dass nur du das willst. Deine Firma muss natürlich deinen Marktwert als ähnlich hoch erleben. Aber ich denke, dir ist vollkommen klar, wenn du zu wenig verdienst und du bringst es nicht angemessen rüber, ja, dann wirst du auch in den nächsten Jahren zu wenig verdienen. Und dann kannst du dich Tag für Tag auf dem Weg zur Arbeit drüber ärgern, dass du heute wieder zu wenig bekommen wirst. Auf deinem Nachhauseweg kannst du dich wieder drüber ärgern, dass du eigentlich viel zu viel geleistet hast für das wenige Geld, was du verdienst. Und das zieht dich runter, zieht dich runter, zieht dich runter, macht dein Selbstbewusstsein kaputt, macht's kaputt, macht's kaputt und so weiter und so fort. Und oder du kehrst einfach die, wie sagt man, des Dingens um, fehlt mir gerade der Begriff, du weißt, was ich meine, arbeitest an deinem Mindset, sodass du von Tag zu Tag mehr in dir ruhst, stabiler wirst, selbstbewusster wirst und einfach die Ausstrahlung desjenigen hast, der einfach vom Prinzip her eine Gehaltserhöhung verkörpert Und wenn du dann in dieses Gespräch gehst, dann ist im Rahmen der Möglichkeiten die Wahrscheinlichkeit natürlich maximal, dass du endlich tatsächlich das bekommst, was du verdienst. Und wenn du merkst, dass du in der falschen Firma bist, ja, dann ist vielleicht ein Handeln dergestalt angesagt, dass du dann dein Selbstbewusstsein in einen Topf wirfst und sagst, okay, ich kann jetzt die nächsten Jahre da weiterhin unter Wert verdienen und verschenke jeden Monat ein paar hundert Euro, jedes Jahr ein paar tausend Euro und über 10 Jahre vom Prinzip her alle 10 Jahre ein oder zwei Autos vom Gegenwert und über 10 Jahre hinweg, über 20 Jahre hinweg den Gegenwert einer Eigentumswohnung. Oder du kannst sagen, mir reicht's, wenn meine Firma mich nicht angemessen bezahlt, ja, dann sattle ich um, dann werfe ich meinen ganzen Mut in einen Topf, dann werfe ich mein Selbstbewusstsein in einen Topf und dann bewerbe ich mich eben bei anderen Firmen. Und häufig ist es so, wenn man sich innerlich frei macht von einer Firma, dann spürt es die eigene Firma. Und manchmal bekommt man dann ein entsprechendes Angebot von der eigenen Firma, mit dem man zuvor gar nicht gerechnet hat oder von dem es zuvor hieß, es wäre unmöglich. Ja, das kann man natürlich nicht herbeizaubern, aber es ist klar, wenn du nicht handelst in deinem Sinn, ja, wer soll für dich in deinem Sinn handeln? Und entweder du handelst oder du wirst behandelt. Das sind die zwei Möglichkeiten. Und es handelt sich leichter in dem Maß, wie das eigene Selbstbewusstsein eben angemessen stark ausgeprägt ist. Und ein starkes Selbstbewusstsein hat viele, viele Vorteile. Ich wüsste keinen einzigen wirklichen Nachteil. Ja, Wahrnehmung. Ich gebe dir ein konkretes Beispiel aus meinem Leben zum Thema Wahrnehmung. Es gab eine Situation, da war ich als freier Trainer in einer Firma, in einem Projekt, in dem noch andere freie Trainer und Trainerinnen waren. Unter anderem eine Trainerin, eine Trainerkollegin, die mir sehr gut gefallen hat. Ich war damals Single und habe mir dann die Frage gestellt, ob diese Frau wohl in einer festen Beziehung ist, ob diese Frau wohl verheiratet ist. Und mir war irgendwie klar, sie direkt zu fragen, das passt nicht, das hat sich falsch angefühlt. Und da sich die Trainer zuvor untereinander nicht kannten, hatte ich keine Möglichkeit, es irgendwie hintenrum zu erfahren. Und der Zufall wollte es, dass folgende Situation irgendwann entstand. Diese Trainerin, ein Trainerkollege und ich, wir waren gemeinsam in einem Büro. Und diese Frau, die fragte dann so in unsere Richtung, sowas wie, sie geht zum Friseur und will sich eine Kurzhaarfrisur machen lassen. Und was wir davon hielten. Und der Kollege sagte dann scherzhaft, ohne hinzuschauen, so in ihre Richtung, sowas wie hahaha, Haare ab, Beziehung kaputt, hahaha. Und ich wusste, das ist meine Chance, um direkt herauszufinden, ob sie in einer Beziehung ist oder nicht. Und deshalb schaute ich ihr in diesem Moment direkt ins Gesicht und nahm wahr, dass sie kurz zusammengezuckt ist im Gesicht. Es dauerte einen Sekundenbruchteil und dann war sie sofort wieder in ihrer professionellen Haltung. Und ich jubilierte innerlich, weil mir in dem Moment, weil ich in dem Moment wahrgenommen hatte, die letzte Beziehung ist in die Brüche gegangen. Und damit war diese Frage für mich beantwortet. Und ja, damit war mir klar, ich habe eine gewisse Chance. In den nächsten Wochen war es dann tatsächlich so, dass wir in eine Beziehung kamen. Diese Beziehung hielt zwar nicht sehr lange, aber ja, sie war es wert. Und ich bin mir sicher, hätte ich nicht in diesem Moment rausgefunden, dass diese Frau eben nicht mehr in der Beziehung ist, dann ja, hätte das Ganze nicht funktioniert. Und jetzt ist ein gängiger Glaubenssatz, der aber de facto falsch ist, der, dass Menschen in der Lage wären, ihre Emotionen zu verstecken. Und wie gesagt, das ist falsch. Menschen sind zwar in der Lage, Emotionen verbergen, stimmt auch nicht ganz, ihre Emotionen zu bremsen. Aber gewisse Teile der Emotionen zeigen sich immer. Und zwar zum Beispiel durch die Pupillenweite. Ja, die Pupillenweite lässt sich willentlich nicht beeinflussen. Und auch ein Mensch mit einem sogenannten Pokerface, da kann man dann an der Pupillenweite das ein oder andere ablesen. Ja, wobei Menschen, die pokern, nicht von ungefähr eine Sonnenbrille aufhaben. Das dient nämlich tatsächlich dazu, diese unwillkürliche Signale des Körpers zu verbergen. Und so kann man halt, wenn jemand eine blickdichte Sonnenbrille aufhat, die Pupillenweite zwar nicht wahrnehmen, aber je nachdem, bei dem einen ist es der Mundwinkel, der was verrät, beim anderen ist es eine Stirnfalte, beim nächsten ist es irgendwie eine Falte am Kinn oder es ist die Atemfrequenz. Und jetzt fragst du vielleicht, wie kann man die Atemfrequenz wahrnehmen? Ganz einfach zum Beispiel dadurch, während jemand spricht, atmet er aus. Geht nicht anders. Und insofern, während du jemandem zuhörst, während er spricht, kannst du eben wahrnehmen, wie derjenige atmet. Das jetzt als ganz grober Hinweis. Und je mehr dieser unwillkürlichen Signale du vom anderen wahrnimmst, desto feingetunter bist du in Bezug auf den anderen. Und eine Veränderung, die kannst du dann eben, wenn du weißt, wie, entsprechend interpretieren. Und so weißt du zum Beispiel bei einer Verhandlung, sagen wir mal, du bist dabei, eine Eigentumswohnung zu kaufen oder ein neues Auto oder ein gebrauchtes Auto und du bist eben in der Verhandlung, ja, und du weißt nicht genau, ist da noch Luft zu deinen Gunsten oder nicht und du tastest dich voran und die andere Partei sagt nein, ja, so nach dem Motto, das ist das letzte Wort. Und wenn deine Wahrnehmung gut genug trainiert ist, dann siehst du, dass dieses Nein eben kein Nein ist. Und dann kannst du entsprechend nachhaken und so kannst du bei einer einzigen Verhandlung, und sagen wir mal, es geht um deine Eigentumswohnung, locker fünfstellig sparen. Ja, das sind so gängige Werte. Und umgekehrt verschenkst du eben eine fünfstellige Summe, wenn deine Wahrnehmung nicht entsprechend trainiert ist. Und wenn du eben von daher nicht siehst, dass da noch Luft drin ist. Und das ist jetzt eine große Situation, die ich jetzt angeführt habe. Und es gibt so viele Situationen im Leben, wo es um Verhandlungen geht und wo man dann entweder Geld zum Fenster rauswirft, ohne dass man es wahrnimmt, und wo man dann letzten Endes immens viel Geld verschenkt. Die eigene Wahrnehmung zu trainieren ist von daher auch bares Geld wert. Ja, und Flirten zum Beispiel hat auch ganz viel mit Wahrnehmung zu tun. Eine Frau, die beim ersten Anbaggern sofort Ja sagt, viele stößt es dann ab. Und umgekehrt, wenn die Frau Nein sagt und man lässt sich von diesem Nein ja abstoßen, dann ist klar, man hat keine Chance. Das heißt natürlich nicht, dass man 10 Neins, 20 Neins sich von derselben Person abholen sollte. Und wenn ich jetzt davon spreche, als Mann eine Frau anzusprechen, dasselbe gilt sinngemäß natürlich auch umgekehrt. Und wenn man einfach, weil man eine trainierte Wahrnehmung hat, sieht und spürt, dieses Nein wird wahrscheinlich nicht von Dauer sein, ja, dann kann man sich mit der Person nochmal verabreden und nochmal. Und dann sieht man, dass dieses Nein vom Prinzip her immer mehr in Richtung Ja geht, aber noch nicht umgeschlagen ist. Und wenn man das aber spürt, dann motiviert einen das und dann bewirkt das, dass man eben, ja, am Ball bleibt. Um dann darüber vielleicht den Mann fürs Leben, die Frau fürs Leben zu finden. Und wenn man einer der wenigen Menschen ist, der es tatsächlich geschafft hat, den Liebespartner fürs Leben zu finden, ja, das verzaubert das ganze Leben. Und insofern ist eben die dritte Säule deines starken Selbstbewusstseins, deine Wahrnehmung, so immens wichtig. Vierte Säule, Energie. Vom Prinzip her, dein Körper produziert so viel Energie wie die Körper aller anderen Menschen. Die große Preisfrage ist aber, wie viel von dieser Energie steht dir tatsächlich zur Verfügung? Und wie viel Energie bleibt auf der Strecke, weil du mit jemandem im Clinch bist, weil du aufgrund von Unsicherheit, ja, Redeangst hast, vielleicht im Extremfall gemobbt wirst, vielleicht große Menschenansammlungen vermeidest oder es vermeidest, in Betriebsversammlungen das Wort zu ergreifen, obwohl du etwas Wichtiges zu sagen hättest oder ja, dich einfach unangemessen behandeln lässt, weil du dich nicht traust, dich angemessen zur Wehr zu setzen und, und. All das kostet immens viel Energie. Wobei die allergrößten Energiefresser, das sind häufig die inneren gezogenen Handbremsen. Und bei denen ist es so, man kann zwar die Wirkung wahrnehmen, wenn du nachts ganz normal gut und ausreichend geschlafen hast und du fühlst dich am nächsten Tag aber nach kurzer Zeit schon wieder wie erschlagen, dann ist damit klar, es hat was mit diesen inneren gezogenen Bremsen zu tun. Und diese inneren gezogenen Bremsen, die kann man aber für sich selbst nicht lösen. Da braucht es jemand von außen, der eine entsprechend professionell trainierte Wahrnehmung hat und der vor allem die Techniken drauf hat, um auf der Ebene, um die es wirklich geht, die Bremsen lösen zu können. Und ich weiß, die Vorstellung fällt ganz vielen Menschen schwer, ja, sich in die Gegenwart von jemand anderem zu begeben, der einem einfach hilft, dass da innerlich etwas gelöst wird. Bei mir war es so, ich war, bis ich, ja, 30 Jahre alt war, war ich davon überzeugt, wenn einer mein niedriges Selbstwertgefühl in den Griff bekommen dann bin ich es. Und meine Haltung war, zum Psychoklempner gehe ich sowieso nicht und ein Coaching brauche ich nicht, weil meine Probleme löse ich für mich. Durch mehrere Zufälle, ja, bin ich dann, habe ich mir unter anderem eine Familienaufstellung machen lassen, habe mir das ein oder andere Coaching angedeihen lassen, habe dann gemerkt, an einem Wochenende oder in einer Coaching-Sitzung, da geht so viel mehr, als ich für mich alleine dazu in der Lage war, zum Beispiel in einem Jahr zu bewegen und zu verändern. Dazu werde ich gleich noch mehr sagen. Ja, Energiebremsen. Ein Tipp für die Praxis: Wenn du Energie für dich sparen möchtest, sodass du einfach mehr Energie für das hast, was dein Leben im Positiven ausmacht, ja, sodass du mehr Energie für deine Lieben hast, sodass du mehr Energie für Freunde hast, für dein Hobby, für deine Arbeit, die dir hoffentlich ganz viel Spaß macht, dann geh mal sehr aufmerksam durch dein Leben mit der Frage, wo regst du dich auf, ohne dass du wirklich etwas daran ändern kannst? Wo ärgerst du dich? Wo stehst du in einem Dauerclinch? Wo bleibt ständig Energie auf der Strecke? Und was kannst du in diesen Situationen jeweils tun, um dich nicht mehr zu ärgern? Ich gebe dir ein ganz einfaches Beispiel, das du auf viele Situationen übertragen kannst. Sagen wir mal, dein Nachbar parkt jeden Tag 10 cm über die Grundstücksgrenze auf deinem Grundstück. Und wenn er das seit Jahren tut, dann könnte es sein, dass du zum Ärgermeister geworden bist, dass du also unbewusst zum Großmeister darin geworden bist, dich über deine Nachbarn zu ärgern, ohne dass sich etwas daran verändert hat. Und jetzt kannst du dir die Frage stellen, macht es voraussichtlich Sinn, dich die nächsten 5 Jahre auch Tag für Tag darüber zu ärgern, dass dein Nachbar 10 cm über deiner Grundstücksgrenze parkt? Oder ist es nicht vielleicht sinnvoller, das abzuhaken, wahrzunehmen, ja, da steht wieder das Auto von deinem Nachbarn und weil die Straße lang genug ist oder so, parkst du halt 10 cm in die andere Richtung und gut ist. Und das soll jetzt, wie gesagt, nur ein anschauliches Beispiel für viele andere Beispiele sein. Ja, sagen wir, du stehst jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit und jeden Abend auf dem Weg nach Hause im Stau, dann liegt es an dir, ob du dich diese halbe Stunde lang im Stau über den Stau ärgerst. Ja, es liegt an dir. Oder ob du dir sagst, okay, ich sitze jetzt in meinem Auto in aller Ruhe und im Rahmen der Möglichkeiten entspanne ich mich. Oder ich lege mir vielleicht ein aufbauendes, ein motivierendes Hörbuch drauf. Ja, oder höre vielleicht die Nachrichten. Oder mach mir Gedanken, wie ich den Feierabend gestalte. Oder ja, entspann mich einfach, schau mir vielleicht die Landschaft an, soweit das dann vom Stau aus möglich ist. Ganz häufig ist es so, dass eben eine bestimmte Art von Ärger nicht nur nichts bringt, sondern eigene Lebensqualität kostet. Und falls du Großmeister darin bist, dich zu ärgern, dann wirst du ein paar Wochen brauchen, bis du aus dieser Ärgerstrategie ausgestiegen bist. Aber in dem Moment, wo du die Entscheidung triffst, dich eben nicht mehr ständig über alles Mögliche zu ärgern, geschieht eine kleine magische Verwandlung. Und sich aufzuhören zu ärgern, bewirkt am Anfang oft so etwas wie Entzugserscheinungen. Ja, du nimmst es dir am Tag 1 vor, du ärgerst dich als Beispiel jetzt nicht mehr morgens im Stau stehend und am Tag 2 vergisst du es und ärgerst dich trotzdem. Am Tag 3 fällt es dir aber wieder ein und es gelingt dir vielleicht ein paar Minuten gechillt zu sein, um dich dann doch wieder zu ärgern. Am Tag 4 führst du dieses Trainingsprogramm fort und so weiter. Und sagen wir mal, nach 2 Monaten stellst du fest, dass du meistens dazu in der Lage bist, jetzt gechillt im Stau zu stehen. Und dann kannst du dir auf die Schulter klopfen, denn du hast es geschafft, ganz viel Energie in deinem Sinn und für dein Leben zu sparen. Und wenn du diese eine Herausforderung gemeistert hast, dann hast du dir zwischenzeitlich vielleicht noch mehr Herausforderungen vorgenommen. Hast zum Beispiel beschlossen, dich nicht mehr darüber zu ärgern, was meinetwegen der Benzinpreis gerade ist oder dass deine Krankenversicherung teurer geworden ist oder. Denn es gibt so viele Dinge, die einem im Leben zwar beeinflussen, die man umgekehrt aber nicht selbst beeinflussen kann oder die man vielleicht gar nicht selbst beeinflussen möchte. Und so eine Kontrollfrage, die du dir stellen kannst, ist: Kannst du da, wo du dich gerade drüber ärgerst, wirklich etwas verändern? Und oder möchtest du da insbesondere etwas verändern? Und wenn die Antwort für dich kommt, entweder du kannst da nichts verändern oder du willst da nichts verändern, ja, welchen Sinn macht es dann, dich zu ärgern? Und der Ärger, der kommt nicht wie ein Wolkenbruch aus ja, heiterem Himmel, sondern der Ärger wird von dir gemacht. Ja, man ärgert sich nicht, sondern du ärgerst dich. Und so wie du unbewusst bisher die Entscheidung getroffen hast, dich zu ärgern, vielleicht über Gott und die Welt, so kannst du bewusst die Entscheidung treffen, gechillt zu sein. Und es braucht halt seine Zeit, so wie jeder Raucher, wenn er aufhören will zu rauchen, eben auch irgendwann die Entscheidung treffen muss, ich höre jetzt auf zu rauchen. Und auch da gibt es ja Entzugserscheinungen. Und ja, mit dem Ärgern und so weiter aufzuhören. Und für Ärger kannst du viele andere negative Gefühle einsetzen, die dir vielleicht öfter begegnen. Vielleicht fühlst du dich frustriert ab und zu oder zu oft traurig oder zu oft einsam oder so. Viele dieser Gefühle kommen nicht einfach so, sondern sie entstehen anhand dessen, was du gerade denkst. Und sagen wir mal, du bist Single, ja, dann kannst du dir sagen, wie sehr du dir als Mann eine Freundin wünschst oder egal wie, als Frau und Mann, als Mann. Also du kannst dir ständig die Nachteile vor Augen halten, die es hat, dass du Single bist. Ja, das zieht deine Stimmung runter. Du kannst dir aber auch sagen, wenn du auf Partnersuche bist, dass du die Zeit, in der du Single bist, noch genießt. Und offen bist, wenn dir dann der Partner oder die Partnerin fürs Leben begegnet, sodass du jetzt schon in einer guten Stimmung sein kannst. Und ich denke, dir wird sofort klar, das erhöht wahrscheinlich, also das dürfte die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass dir dann auch ein gut gelaunter Single oder eine gut gelaunte Singeline begegnet. Und wenn du Trübsal und Frust bläst, ja, wie attraktiv bist du dann für den Partner oder die Partnerin deines Lebens? Und sinngemäß kannst du dir viele ähnliche Fragen stellen. Und das kann ganz immens entlasten. Und in dem Maß, wie du eben deine Energie nicht verbrauchst für Ärger und Frust und Gedanken der Einsamkeit, in dem Maß steht dir deine Energie für dich zur Verfügung. Lächelst du öfter, dadurch automatisch strahlst du öfter, bist du in einer besseren Stimmung, ziehst du andere Menschen an. Weil du andere Menschen anziehst, mit einer besseren Stimmung färbt das positiv auf dich ab. Ja, und so ist es einfach eine wunderbare positive Spirale, die dir hilft, ja, dich in deinem Leben immer wohler zu fühlen. Die fünfte Säule: Handeln und Kommunikation. Stell dir vor, die Tür geht auf und es geht um eine Bewerbungssituation. Sagen wir mal, und versetz dich einfach mal bitte in die Position des Personalentscheiders. Ja, du bist also Personalentscheider. Du hast eine Stelle zu besetzen und es ist eine Stelle, die irgendwie mit Kundenkontakt zu tun hat. Du brauchst also einen Bewerber, der kommunikativ rüberkommt, der selbstbewusst rüberkommt, der klar wirkt und der souverän handeln kann. Und jetzt stell dir vor, du weißt, es gibt zwei Bewerber auf diese Stelle und du weißt, der eine ist selbstbewusst und der andere ist unsicher. Und jetzt stell dir vor, du sitzt also in deinem Büro und es klopft. Kannst du an diesem Klopfen schon ausmachen, wer der Selbstbewusste, wer der Unsichere ist? Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ja. Denn der Unsichere wird wahrscheinlich eher zögerlich anklopfen. Wobei es kann natürlich sein, dass der sich angewöhnt hat, ja laut zu klopfen. So, also haken wir das erstmal ab oder sagen wir mal, das ist unklar, der Unentschieden. Jetzt geht die Tür auf und der unsichere Mensch macht den Mund auf. Weißt du jetzt, ob der selbstbewusste Mensch vor dir steht oder der unsichere? Ja klar. Denn der unsichere Mensch, der hat die Tendenz, die Augen niederzuschlagen. Was immer der unsichere Mensch sagt, es kommt mit wenig Energie rüber, mit wenig Überzeugungskraft. Häufig fehlen die Klarheit und häufig kommen einfach die Zweifel und das Gebremstsein schon über die Stimme hindurch. Und an der Körperhaltung siehst du es sowieso. Und somit ist vom Prinzip her klar, derjenige hat für die Stelle ja schon gelost und der braucht gar kein Vorstellungsgespräch mehr zu führen, denn die Entscheidung gegen diesen Menschen ist schon gefallen, unabhängig davon, welche genialen Qualifikationen dieser Mensch gegebenenfalls mitbringt. Denn wo einfach ein selbstbewusstes, selbstsicheres Auftreten erforderlich ist, ja, wenn es nicht gegeben ist, und dann hat derjenige eben keine Chance für die Stelle. Und damit ist diese Sache erledigt. So, das waren jetzt einige der, wie ich glaube, wichtigsten, wertvollsten Dinge zu den fünf Säulen deines starken Selbstbewusstseins. Und jetzt stellt sich natürlich insbesondere die Frage, wenn du es mit deinem Selbstbewusstsein sehr ernst meinst, wenn es dir wirklich wichtig ist und wenn du vor allem in einem sehr überschaubaren Zeitraum große Fortschritte machen möchtest, was ist dann der beste Weg? Und meine Empfehlung wäre, nimm einfach ein bisschen Geld in die Hand und buch ein Wochenende Selbstbewusstseinstraining, denn ein Wochenende Selbstbewusstseinstraining kann dein Leben mehr verändern als ein, zwei, drei bis hin zu 5 Jahren, wo du dich alleine durchs Leben quälst mit dem Ziel, selbstbewusster zu werden. Und das ist jetzt keine Behauptung, die ich aufstelle, sondern das ist ein Teilnehmerfeedback, was ich immer, immer wieder bekomme. Ja, ein Wochenende Selbstbewusstseinstraining kann dich weiter nach vorne beamen als 5 Jahre in deinem ganz normalen Leben, wo du Buch um Buch liest, was nichts bewirkt, dich stattdessen vielleicht frustriert. Du hörst dir Hörbuch um Hörbuch an. Ja, das begeistert dich vielleicht, ändert aber auch nichts. Du investierst Hunderte von Euro in Online-Trainings, die sich auch irgendwie logisch und klug anhören, die aber auch nichts verändern. Wenn du nicht Schwimmer bist, ja, wirst du dir dann ein Buch darüber kaufen, wie du schwimmen lernen kannst? Wirst du dir ein Hörbuch darüber kaufen, wie du schwimmen lernen kannst? Oder wirst du per Fernstudium das Schwimmen lernen erlernen wollen? Und sagen wir mal, du bekommst ein Diplom über dein Fernstudium. Ja, diplomierter, ausgelernter Theorieschwimmer. Solltest du dann ins Wasser hüpfen, ohne dass da ein Rettungsschwimmer direkt greifbar ist? Ja, die große Antwort lautet natürlich, oder die klare Antwort lautet nein, es sei denn, du bist lebensmüde. Denn was immer du in der Theorie in Bezug aufs Schwimmen erlernst, es wird dich nicht, und zwar mit ganz großem Abstand, nicht in die Lage versetzen, schwimmen zu können. Schwimmen lernt man einzig und allein im Wasser. Und Selbstbewusstsein kann man einzig und allein wirklich wirkungsvoll in der Gegenwart anderer Menschen stärken, so wie das eigene Selbstbewusstsein auch nur in der Gegenwart anderer Menschen wirklich nennenswert zerstört werden kann. Und gut gewollt bewirkt häufig eben nicht gut gewirkt oder gut bewirkt. Wenn du Menschen um dich herum hast, ja, die dir wohlgesonnen sind, die geben dir vielleicht 1000 Tipps, wie du dein Selbstbewusstsein stärken könntest. Und häufig fühlen sich diese Tipps an, ja, wie eine Ohrfeige. komm doch mehr aus dir heraus. Ja, vom Prinzip her ist es klar, dass du das tun solltest, aber die Frage ist, wie geht das? Und insofern, ja, der Tipp, komm doch mehr aus dir heraus, klatsch sozusagen die eine Ohrfeige. Der Nächste sagt, ja, was stellst du dich denn so an? Du kannst das doch, klatsch, wieder eine Ohrfeige. Und es bringt dich nicht nur keinen Schritt nach vorne, sondern es frustriert dich. Und es führt dann eher dazu, dass du keine Lust mehr hast, mit anderen darüber zu sprechen. Falls du vorhin mitgerechnet hast, wobei ich habe die Zahl nicht exakt gesagt, aber angedeutet, ich selbst habe 13 Jahre gebraucht, bis ich mit meinem Selbstbewusstsein einigermaßen zufrieden war. Und 5 Jahre meines Lebens habe ich im Außendienstverkauf verbracht, mit dem Ziel, mein Selbstbewusstsein zu stärken. Mir ist bis heute kaum jemand begegnet, der ähnlich ernsthaft da dran gegangen ist. Und ich behaupte mal, du willst nicht wirklich 13 Jahre lang intensiv an deinem Selbstbewusstsein arbeiten, sodass du in 13 Jahren erst damit zufrieden bist. Wenn du den Weg drastisch abkürzen möchtest, ja, dann nimm ein bisschen Geld in die Hand und buche ein entsprechendes professionelles Training bei mir. An diesem Wochenende erwarten dich einige der wertvollsten, der wirkungsvollsten Techniken, die ich in meiner Laufbahn als Selbstbewusstseinstrainer seit 20 Jahren kennengelernt habe und wo ich einfach weiß, die haben das Leben von vielen hundert Menschen sehr nachhaltig verändert. Und du kannst für viele tausend Euro in Urlaub fliegen. Ja, du kannst dir ein teures Auto kaufen, eine teure Eigentumswohnung, eine teure Armbanduhr, teuren Schmuck oder was auch immer. Für all diese Dinge kannst du sehr viel Geld ausgeben und sie verändern deine gefühlte Lebensqualität. Noch nicht mal im Ansatz so, als wenn du jetzt ein paar hundert Euro in die Hand nimmst, um in das Wertvollste oder in das vielleicht Wertvollste zu investieren, nämlich in dein Selbstbewusstsein. Letzten Endes, was immer du beruflich tust, mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit hängt dein Gehalt, dein Verdienst, dein Gewinn mit deinem Selbstbewusstsein zusammen. Und wer kleinlaut einen Preis nennt, ja, der hat einfach verloren. Der bekommt den niedrigeren Preis. Und wer selbstbewusst einen angemessenen Preis nennt und innerlich die Haltung hat, dass er sich davon eben nicht abbringen lässt, der verdient eben, was er sich verdient hat. Selbstbewusstsein bekommt man nicht geschenkt. Manche vielleicht, aber wärst du mit einem starken Selbstbewusstsein gesegnet im Moment, dann würde dich dieses Live-Webinar nicht interessieren. Und ja, Selbstbewusstsein vom Prinzip her kannst du dir nicht kaufen. Und du kannst es dir aber antrainieren. Und der wertvollste Weg, der schnellste Weg, der sicherste Weg, der nachhaltigste Weg ist, wenn du dir einen Profi suchst. Ich kenne niemanden, der seit so vielen Jahren Selbstbewusstseinstrainings anbietet wie ich. Ja, Selbstbewusstsein, das Selbstbewusstsein zu stärken, das ist einfach das, was mich spätestens seit meinem 15. Lebensjahr begeistert. Und insofern, ich kann nur selbstbewusst. Und von daher bei mir bist du garantiert an der richtigen Stelle. Wenn es dir mit dir, deinem Leben und deinem starken Selbstbewusstsein wirklich ernst ist, dann folge jetzt dem Link, den du in dieses Video eingeblendet siehst, buche dir einen der garantiert streng limitierten Seminarplätze und spare durch deine Teilnahme an diesem einen Wochenende bis zu 5 Jahre deines Lebens und freue dich schon jetzt auf deine stark erhöhte Lebensqualität direkt nach deiner Teilnahme an diesem einzigen Wochenende. Ich freue mich darauf, dich bald kennenzulernen. Bis dahin, mein Name ist Matthias Schwem. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Das war eine Folge von selbstbewusstseinpodcast.de mit Matthias Schwem, dem Pionier in Sachen Selbstbewusstsein stärken seit über 24 Jahren. Abonniere diesen Podcast jetzt gleich, denn die nächste Episode ist bereits in der Mache. Selbstbewusstsein stärken, denn es geht um dein erfülltes Leben. Deshalb abonniere diesen Podcast jetzt gleich auf selbstbewusstseinpodcast.de.